wünsche Ihnen und euch allen einen guten Morgen zum heutigen Abendmahlsgottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis. Herzlich willkommen. Der Wochenspruch für die neue Woche steht im Psalm 33, Vers 12, und dort heißt es: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und im Namen dieses Gottes, lasst uns nun diesen Gottesdienst zusammen feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zunächst ein paar Abkündigungen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für Einzelfallhilfen für Flüchtlinge und Asylsuchende der Diakonie in Hessen und für den Fonds zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Am kommenden Sonntag ist um 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und anschließendem Kirchenkaffee in Liebenscheid und um 10.45 Uhr hier auf der Neukirch. Beide Gottesdienste werden gehalten von Susanne Hoffmann aus Dilbrecht. Nach dem heutigen Gottesdienst laden wir auch hier auf der Neukirch herzlich zum Kirchenkaffee ein. Dazu schon mal vorab ein herzliches Dankeschön an alle, die dafür was mitgebracht haben. Und dann schon mal ein Vorabhinweis auf den Gottesdienst heute in 3 Wochen, also am 30. August hier auf der Neukirch. Da feiern wir nämlich um 10 Uhr hier auf der Neukirch für unsere 3 Gemeinden zusammen mal wieder ein Missionsfest oder in diesem Fall einen sogenannten Compassion Sunday. Denn die Verkündigung übernimmt diesmal ein Mitarbeiter des christlichen Kinderhilfswerks Compassion Deutschland, nämlich Matthias Klügel. Und im Anschluss an diesen Gottesdienst ist dann auch wieder ein gemeinsames Mittagessen geplant, wo wir draußen vor der Kirche grillen wollen. Und da würden wir uns dann sehr freuen, wenn wieder möglichst viele Gottesdienstbesucher nach dem Motto Bring and Share einen Salat spenden und mitbringen und mit anderen teilen würden. Also heute in 3 Wochen am 30. August. Und jetzt singen wir als erstes gemeinsames Lied aus dem Lila-Heft EG Plus, das Lied Nummer 32, eingeladen zum Fest des Glaubens, alle 4 Strophen.
Thank you.
Als Eingangspsalm sprechen wir im Wechsel Verse aus Psalm 63 im Gesangbuch Nummer 729 unter der Überschrift Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich bitte euch, wie üblich, die rechts eingefügten Verse zu lesen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Ein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Wonne und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Der unter den Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen. Guter Gott, wir nennen uns deine Gemeinde. Doch oft leben wir eher so, als gäbe es dich gar nicht. In unserem Zusammensein gibt es oft mehr Gleichgültigkeit als Anteilnahme. Und mit so manchen Mitchristen verstehen wir uns nicht wirklich. Darum kommen wir nun zu dir und bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Aber nicht etwa deshalb, weil wir so gottesfürchtig, gehorsam und fromm wären, sondern allein deshalb, weil er uns von ganzem Herzen liebt und uns gerne vergibt, wenn wir ihn ernstlich darum bitten. Darum lobsinget dem Herrn. Kommt, erhebet seinen Namen. Wir beten. Allmächtiger, dreieiniger Gott, der du die Welt erschaffen hast, uns deinen Sohn geschenkt hast und den Geist der Liebe in unser Herz gegeben hast. Wir sind jetzt hier in deinem Namen versammelt, um auf dich und dein Wort zu hören. Denn unsere menschlichen Worte reichen oft nicht aus, um unsere Welt und unser Leben wirklich zu erfassen. Darum suchen wir nach und bitten wir um dein Wort, das uns Kraft, Weisheit, Halt und Richtung gibt. Amen.
Als Schriftlesung lese ich aus Epheser 5 die Verse 8b bis 14 aus der Lutherbibel. Überschrieben mit das Leben im Licht. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Lassen Sie uns unseren christlichen Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied Gott gab uns Atem, steht im evangelischen Gesangsbuch unter der Nummer 432, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigttext steht im Johannesevangelium im Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Und dort lesen wir Folgendes. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Herr, unser Gott, segne du unser Reden und unser Hören. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wer ist schuld daran, wenn jemand blind geboren ist? Die Eltern des Blinden oder der Blinde selbst? Eigentlich eine merkwürdige Frage. Eine Frage, die uns heute wahrscheinlich ziemlich abstrus und weit hergeholt erscheint. Für die Menschen zur Zeit Jesu dagegen war sie das ganz und gar nicht. Damals war es eine weit verbreitete Ansicht, dass Krankheit die Folge von Sünde sein muss. Oder um es noch deutlicher zu sagen, Krankheiten wurden damals verstanden als eine Strafe Gottes. Und zwar als eine Strafe Gottes für die Sünden, die jemand begangen hatte. Das heißt, man stellte einen sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang her und dachte sich, wer Gutes tut, der wird von Gott dafür belohnt. Mit Gesundheit, Reichtum und langem Leben. Wer dagegen Böses tut, der wird von Gott dafür bestraft. Mit Armut, Krankheit oder frühem Tod. Und für ein solches Denken findet man ja im Alten Testament, vor allem in den Psalmen und in den Sprüchen, genügend Stellen, die das zu belegen scheinen. Zum Beispiel Sprüche 12, Vers 21, wo es heißt: Es wird dem Gerechten kein Leid geschehen, aber die Gottlosen werden voll Unglücks sein. Oder das bekannte Sprichwort aus Sprüche 26, Vers 27, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer auf andere einen Stein wirft, auf den fällt er zurück. Und dieses Denken im Tun-Ergehen-Zusammenhang hat sich im Laufe der Kirchengeschichte doch ziemlich lange gehalten. Im Calvinismus zum Beispiel hat man sich im 16. und 17. Jahrhundert sehr stark mit der Frage befasst, woran man eigentlich erkennen und merken kann, dass man wirklich Christ ist und folglich von Gott erwählt und gerettet ist. Und die Antwort, die man im Calvinismus fand, sah dann so aus: Wenn es mir gut geht und ich gesund, erfolgreich und wohlhabend bin, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Gott mich gesegnet hat. Und folglich kann ich mir auch meines Heils gewiss sein. Bin ich dagegen arm oder krank, so ist das umgekehrt ein Zeichen von Gottes Fluch, mit dem er mich dann offenbar für meine Sünden bestraft. Aufgrund dieses Denkens im Hinterkopf haben die Calvinisten dann natürlich alles versucht, um zu Reichtum und Ansehen zu kommen. damit sie dann von ihrem Erfolg auf Gottes Segen und ihr Seelenheil zurückschließen konnten. Und dieses Denken wurde dann ganz nebenbei auch zum historischen Wurzelboden für den späteren Kapitalismus. Und in vielen Kirchen in den USA, wo noch heute ein sogenanntes Wohlstandsevangelium gepredigt wird, gibt es dieses Denken ja bis heute. Ganz besonders unter den Anhängern von Donald Trump und seiner MAGA-Bewegung. Bei uns in Deutschland hat sich das Sprichwort von der Grube, in die man selber hineinfällt, wenn man sie anderen gräbt, zwar auch gehalten bis heute, aber der Tun-Ergehen-Zusammenhang im Allgemeinen und insbesondere die irrige Meinung, Krankheiten, Misserfolge oder Armut seien eine Folge unserer Sünde und somit letztlich eine Strafe Gottes, die findet man so heute zum Glück nur noch ganz selten. Ich glaube, keiner von uns würde heute zu einem Schwerkranken sagen, du hast gesündigt und deshalb bist du krank. Aber vielleicht trägt sich doch nach wie vor der eine oder andere, vielleicht auch von uns, im Blick auf sich selber mit solchen oder ähnlichen Gedanken. Womit habe ich das nur verdient? So fragt sich sicher auch so mancher unter uns, wenn er schwer krank ist oder wenn es ihm anderweitig äußerst schlecht geht. Und hinter dieser Frage verbirgt sich damit unter noch eine ganz andere Frage, nämlich, was habe ich bloß angestellt und verkehrt gemacht, dass ich jetzt so schrecklich dafür bestraft werde? Und je nach eigener Weltanschauung fühlt man sich dann entweder von Gott oder vom Schicksal bestraft. Aber bestraft Gott wirklich die kleinen Sünden sofort und die großen erst recht? Zu biblischer Zeit war das ein weit verbreitetes Denken, aber zugleich auch ein Denken, das schon damals zunehmend fragwürdiger wurde. Die Psalmen zum Beispiel sind voll von Klagen, in denen sich die Psalmbeter bei Gott darüber beschweren, dass es ihnen als Gläubigen und Gerechten so schlecht geht und gleichzeitig den Gottlosen und Ungerechten so gut. Was sie auch völlig zu Recht nicht wirklich verstehen und nachvollziehen können. Und spätestens, wenn wir mal das Buch Hiob lesen und sehen, wie sehr Hiob leiden musste, obwohl er doch ein total gottergebenes und wohlgefälliges Leben geführt hat, spätestens dann müsste uns die Fragwürdigkeit eines solchen Denkens im Tun-Ergehen-Zusammenhang doch eigentlich klar werden. Und bei der Heilung des Blindgeborenen schließlich, die wir vorhin als Predigtext gehört haben, erteilt ja auch Jesus einem solchen Denken endgültig eine Absage. Als er von seinen Jüngern gefragt wird, ob der Blindgeborene nun deshalb blind sei, weil er selber gesündigt hat, selbst wenn er dies erst lange nach seiner Geburt getan hat, oder deshalb, weil seine Eltern gesündigt haben, da weist er beide Theorien schärfstens zurück und antwortet, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Spätestens nach diesen Worten Jesu sollten wir also der Ansicht, Krankheiten oder auch Armut und sonstige Schicksalsschläge seien eine Strafe Gottes. Und umgekehrt Gesundheit, Erfolg und Wohlstand, eine Belohnung Gottes, endgültig den Laufpass geben. Andererseits allerdings vermute ich mal, dass wir uns mit Jesu Alternative wahrscheinlich genauso schwer tun, wenn er hier sagt, es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Musste dieser arme Mensch also so lange als Blinder leben, nur damit Jesus irgendwann einmal an ihm ein Wunder vollbringen konnte? Ich muss zugeben, auch dieser Gedanke widerstrebt mir eigentlich zutiefst. Und zwar zum einen deshalb, weil er selber so lange auf diese Heilung warten musste, und zum anderen deshalb, weil es ja auch genügend andere Kranke gab und immer noch gibt, die nicht geheilt wurden oder werden. Denn was ist dann eigentlich mit denen? Von daher betrachtet tue ich mir also recht schwer mit dieser Antwort Jesu. Aber auf der anderen Seite kommen mir Menschen in den Sinn, die zum Teil schon sehr lange und sehr schwer erkrankt sind. Aber zugleich Menschen, die trotz ihrer Krankheit oder Behinderung ganz überzeugte Christen sind und die eine Freude und eine Ausstrahlungskraft besitzen, die ich einfach nur bewundernswert finde und die andere Menschen regelrecht ansteckt. Menschen, die man eigentlich besucht, um ihnen vielleicht Trost zu spenden und von denen man schließlich wieder fortgeht und feststellt, der, der hier Trost empfangen hat eben, das bin eigentlich vor allem ich selber als Besucher. Das sind Menschen, die trotz oder gerade wegen ihrer Krankheit zum Zeugnis und zum Segen für andere werden. Oder um es mit den Worten Jesu zu sagen, Menschen mit einer Krankheit, an denen Gottes Werke offenbar werden. Spontan denke ich hier zum Beispiel an Samuel Koch, der seit seinem schweren Stelzensprung-Unfall in der letzten Wetten-dass-Sendung von Thomas Gottschalk im Jahr 2010 querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Oder an den Australier Nick Vujicic, der 1982 ohne Arme und Beine zur Welt kam. Beide haben es durch ihren christlichen Glauben nicht nur geschafft, trotz ihrer schweren Behinderung, der eine als Schauspieler und Autor, der andere als Motivationscoach und Evangelist, das Bestmögliche aus ihrem Leben zu machen, sondern vor allem können sie gerade wegen ihrer Behinderung und ihrer trotzdem vorhandenen Ausstrahlungskraft und Lebensfreude ganz vielen anderen Menschen in ähnlich schwierigen Lebenssituationen neuen Mut machen. Hier kann Leid also sehr wohl einen Sinn haben und hat es auch. Aber zugleich fällt uns sicher auch so manches Leid ein, das eher keinen Sinn hat und bei dem es uns schwerfällt, es mit unserem heutigen Text in Verbindung zu bringen. Denken wir nur an Naturkatastrophen, Flugzeugabstürze oder Terroranschläge, bei denen unzählige unschuldige Menschen ums Leben kommen. Und gerade bei Terroranschlägen oder Kriegen kann und muss man ja ganz klar sagen, hier ist weder Gott der Verursacher von Leid, noch dient dieses Leid dazu, dass Gottes Werke dadurch offenbar werden. Vielmehr handelt es sich hier eindeutig um Leid, das Menschen selbst herbeiführen und schuldhaft über andere bringen. Leid also, das wirklich keinen Sinn macht und vor dem wir nur fassungslos den Kopf schütteln können. Aber zugleich Leid, das wir, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, so gut wie möglich verhindern und bekämpfen können und sollen. Und dann gibt es natürlich auch persönliches Leid, an dem wir selber nicht ganz unschuldig sind. Wenn wir zum Beispiel krank werden aufgrund einer ungesunden Lebensführung, dann stellt sich die Frage nach den Ursachen ganz anders als bei dem Leid, an dem wir selber keine Schuld tragen. Und wenn es etwa durch übermäßigen Genuss von Alkohol, Nikotin oder Drogen bedingt ist, dann gilt das natürlich erst recht. Bei einem solchen selbstverschuldeten oder fremdverschuldeten Leiden ist die Frage, wer hat da gesündigt, natürlich leicht zu beantworten, auch wenn das den Leidenden selbst letztlich nicht viel hilft. Bei Leid dagegen, für das kein Schuldiger zu finden ist, wie etwa bei dem Leid unseres Blindgeborenen, da kann diese Frage nach dem Warum oft regelrecht zur Qual werden. Doch bevor wir hier krampfhaft nach einem Schuldigen suchen, sollten auch wir uns von Jesus zeigen lassen, dass es nicht immer und für alles einen Schuldigen gibt. Und auch wenn Jesus uns in unserem Leid nicht in derselben wunderbaren Weise hilft wie damals dem Blindgeborenen, so dürfen wir doch darauf hoffen und vertrauen, dass er auch uns in Zeiten des Leids beisteht und dieses Leid sogar zum Segen werden lassen kann, für uns selbst oder auch für andere. Denn das Licht der Welt ist Christus für Blinde genauso wie für Sehende. Und so mancher Blinde, der auf Christus vertraut, sieht letztlich weit mehr als so mancher Gesunde, der zwar äußerlich alles sieht, aber für den wahren Sinn und die wahren Werte des Lebens eher blind ist. Denn wenn wir an Gott vorbeileben, dann sind auch wir letztlich blind. Doch wenn wir Christus nachfolgen, dem Licht der Welt, dann muss die Dunkelheit weichen und es wird hell werden in unserem Leben. Selbst dann, wenn es äußerlich von Blindheit und Leid geprägt sein sollte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen aus dem Roten Gesangbuch von Lied Nummer 441, Du höchstes Licht, du ewiger Schein, die Strophen 1 bis 5. Wir kommen nun zur Feier des Abendmahls. Dazu noch ein paar kurze Vorbemerkungen. Wir feiern das Abendmahl generell zum einen nur mit Traubensaft und zum anderen nur mit Einzelkelchen. Und ich persönlich mache es jedenfalls so, also ich habe mir das in der Corona-Zeit angewöhnt, dass ich generell nur noch jedem den Behälter mit dem Brot oder Obladen und den Kelch und das Tablett mit den Einzelkelchen hinhalte und dann jeden einfach bitte selber sich ein Stück Brot oder Oblate oder ein Einzelkelch zu nehmen. Ich habe das einfach nach Corona so beibehalten, weil ich dachte, es hat auch seine Vorteile. Ist hoffentlich für alle okay so. Und wenn ich so in die Runde schaue, ich denke mal, es müsste gerade so reichen, dass wir uns in einem großen Kreis alle gemeinsam nachher um den Altar versammeln können. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er lädt uns heute als Gäste an seinen Tisch. Wir hören sein Wort, wir empfangen Brot und Traubensaft und vertrauen darauf, dass er selbst mitten unter uns ist. Denn in seinem Namen sind wir versammelt. Und wie Gott zu jedem von uns einmal in der Taufe gesagt hat: Du bist mein, du sollst leben. So sagt Christus im Abendmahl zu jedem von uns: Ich bin dein, in meinem Tod findest du das Leben. Darum nimm Brot und Wein bzw. Traubensaft. Sie sind für dich und für die Menschen neben dir. Wie das Brot geteilt wird, so will auch die Liebe Christi geteilt werden. Wer sie für sich behalten will, der verliert sie. Wer sie aber weiterschenkt, wird daran reich. Wie das Brot aus vielen Körnern von den Feldern zusammengetragen wurde und eins wurde, so sollen auch wir eins werden. In der Liebe, in der Hoffnung, in der Geduld und in der Freude. Wir beten. Herr, unser Gott, wir loben dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünden haben und durch seine Auferstehung das ewige Leben. Er schenkt uns im Abendmahl seine Gemeinschaft und lässt uns deine lebendige Gegenwart erfahren. Dafür danken wir dir von Herzen und beten weiter gemeinsam mit den Worten, die Jesus selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen aus dem Roten Gesangbuch von Lied Nummer 229, kommt mit Gaben und Lobgesang, zunächst die Strophen 1 und 2.
Thank you.
die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes. Alles bereit. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Gnade währet ewiglich. Wir singen von dem angefangenen Lied 229 noch die dritte Strophe. Wir erheben uns, soweit möglich, zum Gebet. Herr, unser Gott, Leiterfahrungen machen uns oft blind für dich und vernebeln uns den Blick. Wir fragen uns dann, womit wir das verdient haben und würden dich am liebsten wie einen Angeklagten zur Rechenschaft ziehen. Du aber willst unsere Blickrichtung wenden, damit wir nicht bei der Frage nach den Ursachen des Leids stehen bleiben. Denn du willst uns auf die Zukunft hinausrichten und nicht auf die Vergangenheit. Deshalb hilf uns dabei, nicht nur nach dem Warum des Leids zu fragen, sondern auch nach dem Wozu. Und lass uns dann in so manchem Leid, auch wenn wir es zunächst einmal ganz und gar nicht verstehen können, doch den einen oder anderen Sinn erkennen, sodass es uns mehr und mehr gelingt, auch so manches Schwere anzunehmen und besser ertragen zu können. Gott, wir bitten dich ganz besonders für alle Schwerkranken, Sterbenden und Trauernden, für alle Einsamen und Verzweifelten, um das nötige Licht der Hoffnung, damit sie stets gewiss sein können, dass du ihnen nahe bist und nahe bleibst, und sie auf ihrem schweren Weg nicht allein lässt, sondern sie begleitest und ihnen beistehst in allen, selbst noch so schweren Zeiten. Wir bitten dich auch für alle, die in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft Verantwortung tragen. Stelle ihnen die richtigen Menschen zur Seite, die sie beraten, unterstützen und begleiten, damit sie ihre Entscheidungen in deinem Sinne treffen können, sodass Kriege zu einem baldigen Ende kommen, die Güter auf Erden besser und gerechter verteilt werden, die Klimaerwärmung doch noch gestoppt werden kann und deine gute Schöpfung uns noch lange erhalten bleibt. Und so geh du nun mit uns in die neue Woche, mit deinem Segen und deinem Geleit. Und lass uns zugleich auch selber, ein jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, zum Segen für andere werden. Und alles das, Gott, was uns heute Morgen noch ganz persönlich bewegt und beschäftigt, wollen wir dir nun noch ein jeder für sich in der Stille sagen. Gott, hab Dank, dass du uns hörst und dass unsere Anliegen bei dir an der richtigen Adresse sind. Amen. Wir singen noch aus dem Lila-Heft EG Plus das Lied Nummer 31, Der Herr segne dich. Thank you. wollen wir uns zum Abschluss erheben und unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Herzliche Einladung noch zum Kirchencafé da zu bleiben und ansonsten allen noch einen schönen und gesegneten Sonntag.